MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MENA Talk. Mein Name ist Jasmina Remy, Redakteurin bei MENA Watch, und mein heutiger Gast ist Maral Salmassi vom CERA-Institut in Berlin, Executive Chairwoman. Und genau über diese Arbeit möchte ich auch heute mit ihr sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Salmassi.
Vielen Dank.
Vielleicht können Sie uns ganz kurz erzählen, wie das CERA-Institut entstanden sind und welche konkreten Ziele Sie im Kampf verfolgen gegen Antisemitismus, aber auch gegen Radikalisierung, insbesondere in Berlin.
Also CERA entstand, weil nach dem 7. Oktober antisemitische Mobilisierung, islamistische Narrative und radikalisierte Milieus in Berlin sichtbar eskalierten. Und zwar nicht nur auf der Straße, in Kultur, in Bildungsräumen, massiv online. Ich nahm wahr, wie all jene, die sich für BLM einsetzten, aber nach der Ermordung von Mahsa Amini auch sehr still wurden, dann plötzlich am 8. Oktober mit Kefir- und Palästina-Flaggen auf der Straße from the river to the sea skandierten. Und das hat mich schon ziemlich schockiert. Das war, würde ich sagen, der Anlass. Ja, und unser Ziel ist Prävention durch Aufklärung. Wir zeigen, wie Antisemitismus heute funktioniert, auch in seiner islamistischen und farblich progressiven Verpackung. Und wir geben Institutionen Werkzeuge, um Radikalisierung früh zu erkennen und zu stoppen.
Sie haben ja unter anderem auch einen Expertenrat. Welche Rolle spielt der denn? Da sind ja zum Beispiel Persönlichkeiten wie die Seran Artis dabei. Und das ist ja, glaube ich, auch ein großer Teil der täglichen Arbeit und Veranstaltungen des Instituts.
Also der Expertenrat gibt uns fachliche Rückbindung und Glaubwürdigkeit, aber jetzt nicht als Dekoration, sondern auch als Qualitäts- und Realitätscheck. Und Seran Artis zum Beispiel bringt die Perspektive aus Recht, Praxis und Schutz von Betroffenen ein. Was funktioniert wirklich? Wo sind blinde Flecke? Und welche Formate sind verantwortbar? Also solche Fragen. Wir bauen auch nicht auf Prominamen, wir bauen auf Expertise, die in Deutschland oft wirklich zu leise ist.
Das Institut gibt es ja jetzt noch nicht so lange. 7 Monate. Konnten schon irgendwelche konkreten Ziele verfolgt werden beziehungsweise erreicht werden?
Ja, also man muss hier die Zeitachse ernst nehmen. CERA ist ja kein 10 Jahre altes Institut, sondern ein Projekt, das innerhalb von 7 Monaten aufgebaut wurde. Wir haben dafür eine Aufbauförderung erhalten, was die aktuelle Presseberichterstattung leider ausblendet. In dieser Zeit haben wir erstens eine tragfähige Struktur geschaffen, ein interdisziplinäres Team aufgebaut, Büroräume bezogen, Studio für Bildung und Medienformate eingerichtet, einen Expertenrat mit anerkannten Persönlichkeiten sowie ein belastbares Netzwerk in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft aufgestellt, ein internationales Netzwerk sogar. Und zweitens haben wir inhaltlich geliefert. Erste Forschungsberichte, Workshops, 2 größere Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen mit Panels, die waren beide ausgebucht. Das zeigt, dass es eine reale Nachfrage nach klarer, ideologiefreier Antisemitismus und Islamismusprävention gibt. Für 7 Monate, würde ich sagen, 7 Monate Aufbauzeit, ist das eine sehr konkrete Bilanz.
Gegen Sie und das Institut ist es gerade in der Presse ein wenig laut geworden. Es gibt Vorwürfe, unter anderem Daniel Bax in der Taz. Wenn man den kennt, dann weiß man, dass man das nicht so ernst nehmen kann. Wie würden Sie denn jetzt ganz generell diese Darstellung von sich selbst und den Aussagen, die in den Artikeln sehr verkürzt wiedergegeben worden sind, bewerten?
Also zunächst muss man sich, wie Sie schon sagten, anschauen, von wem diese Vorwürfe stammen. Daniel Bax steht seit Jahren wegen seiner Einordnung zu Antisemitismus und Islamismus in Kritik, schwerer Kritik. Hat beispielsweise auch, sollten wir mal veranschaulichen, die brutalen Übergriffe auf israelische Maccabi-Fans in Amsterdam als Ausschreitungen am Rande eines Fußballspiels beschrieben. Finde ich auch schon bemerkenswert. Wer eine organisierte Menschenjagd auf Juden als Randerscheinung eines Sportereignisses bezeichnet, also antisemitische Gewalt in dieser Weise einordnet, ist aus meiner Perspektive nicht ernst zu nehmen. Es ist auch legitim zu fragen, aus welcher Perspektive heraus nun unsere Arbeit und ich als Person von ihm bewertet werde, nicht? Ich trenne sehr strikt zwischen Islamismus und politische Ideologie, als politische Ideologie und Muslim. Mir wird das ja von ihm vorgeworfen, dass ich eine Hasspredigerin bin. Ich bin Iranerin. Meine halbe Familie sind Muslime. Meine Kritik richtet sich gegen Antisemitismus, gegen totalitäre Ideologien, gegen deren Netzwerke. Es richtet sich nicht gegen Muslime oder Menschen, sondern gegen schädliche Ideologien. Wenn daraus Hassrede gemacht wird, ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht eine groteske Verschiebung. Und er immunisiert ja Islamismus gegen Kritik damit, indem man die Kritik ja quasi moralisch diskreditiert und Menschen wie mir meine Erfahrung abspricht oder mir den Mund verbietet, über meine eigene Kultur zu sprechen. Und jetzt muss man sich mal angucken, wer sind diese Leute? Ja, jedes Mal weiße Männer, privilegierte weiße Männer, Europäer, die uns Minderheiten, marginalisierten Minderheiten, sei es jetzt Kurden, Iraner, liberale Muslime oder Ex-Muslime, vorschreiben wollen, wie sie über unsere Erfahrungen zu sprechen haben. Das ist Rassismus. Das ist Rassismus der niedrigen Erwartungen, nichts anderes.
Man hat auf jeden Fall auch das Gefühl, da ist Daniel Bax nicht der Einzige, das sind auf jeden Fall auch mehrere Autoren, die sich insbesondere bei antisemitismuskritischer Arbeit, die islamkritisch ist, immer wieder damit hervorheben, dass sie diese Ideologie, diesen Islamismus gar nicht von Muslimen unterscheiden können. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, damit die Hörerinnen abgeholt sind, was der eigentliche Unterschied ist? Es ist nämlich gar nicht so schwer, aber vielleicht muss man es immer wieder sagen.
Ja, also Islamismus ist eine politische Ideologie. Es geht um Kontrolle und es hat keinen spirituellen Anteil wirklich. Also die Spiritualität ist im Grunde genommen nur Mittel zum Zweck oder ein Vorwand. Und Muslime jetzt wie Seran Ateş, liberale Muslime, moderne Muslime, die zwar, es gibt zwar keine reformierte, offiziell reformierte Version des Islams, aber es gibt ja auch Sufism und viele verschiedene Auslegungen, ja, von Islam, die spiritueller sind. Oder jetzt Sufi-Islam ist ja wirklich spirituell und hat keinen Anspruch, keinen, sagen wir mal, Anspruch zu regieren oder so, wie jetzt Salafismus oder so. Das ist dann so der Unterschied. Ich komme aus einer Theokratie, das ist das beste Beispiel für Islamismus, wenn wir jetzt Islamismus erklären wollen. Da ist Scharia die Verfassung des Landes. Und das ist im Grunde genommen der Unterschied. Ist man säkular und übt seine Religion zu Hause aus und möchte nicht alle bekehren und glaubt, dass Frauen Männern untergeordnet sind, etc. etc. pp. Oder möchte man Kalifat, ne? Also, das sind dann die zwei. Aber es gibt dann natürlich auch die Moslembrüderschaft. Die ist viel subtiler, viel subversiver. Nicht so wie die Salafisten, so laut. Die schreien nicht nach Kalifat. Die infiltrieren Systeme, die infiltrieren Regierungen, die infiltrieren Institutionen. Und durch Subversion oder Dawa verändern sie Gesellschaften von innen.
Diese Kritik, die jetzt gerade geäußert wurde oder die jetzt gerade in wenigen Zeitungen zu lesen war, das ist ja irgendwie fast schon eine Kampagne, die recht gezielt abläuft, das kann man schon sagen. Wo waren denn jetzt gerade zum Beispiel bei Daniel Bax die zentralen Punkte, in denen ihre Position durch isolierte Zitate und Zuspitzungen verzerrt wurden. Also ihrer Meinung nach. Ich habe mir auch ein paar Zitate aufgeschrieben, da können wir gleich nochmal drüber reden.
Der hat dir zum Beispiel behauptet, ich hätte Palästinenser oder Menschen, die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen, als Pali-Orks bezeichnet. Das ist eine Unwahrheit. Stimmt so nicht. Es lässt sich auch nicht anhand des Tweets so interpretieren, auch wenn er es noch so verzerrt und verbiegt. Es ist eindeutig gewesen, was ich gesagt habe und gemeint habe, waren gewalttätige Demonstrationen, wo Jüdinnen und Juden angegriffen wurden, wo Polizisten angegriffen wurden, wo das Existenzrecht Israels abgesprochen wurde und so weiter und so fort. Und ein politisches Phänomen als Pali-Orks, also Überschrift zu bezeichnen, das ist keine Entmenschlichung, wie er das darstellt. Und es richtet sich gegen eine Ideologie und nicht gegen die Individuen. Und der will das quasi umframen.
Wenn man sich die Zitate dann auch im Original anguckt, die in dem Text ja auch in keinster Weise irgendwie mal aufgeführt werden, dann stellt sich auch vieles einfach ganz anders dar.
Ja, also auch die Zitate wurden ja auch, also zum Beispiel mein Soros-Zitat, da will ich jetzt mal drauf eingehen, weil das war nicht richtig. Und ich bin auch für Kritik offen. Ich habe das sofort, ich hatte das völlig vergessen, dass ich mal so kommentiert habe, bis er wahrscheinlich mit einem Glas Wein am Abend vom X und dann dieses Kommentar drunter gesetzt. Also in der Debatte wurde zum Beispiel ein Post thematisiert von Wiesegard, wo es darum ging, dass Soros radikale Netzwerke, die auch unter anderem für die Campusbesetzungen in Amerika verantwortlich waren, finanziert hat, und zwar durch seine NGOs, die dann auch noch über Steuergelder versorgt wurden. Ich habe Soros in diesem Kontext unangemessen als Parasit beschimpft. Und das nehme ich auch zurück. Das ist eine überspitzte Formulierung gewesen. Es ist ein Fehler, das sage ich ganz klar. Meine Intention war eine politische Kritik an bestimmten Förder- und Aktivismusstrukturen und nicht eine ethische oder religiöse Zuschreibung, nicht? Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass der Name Soros in antisemitischen Verschwörungserzählungen seit Jahren instrumentalisiert wird. Gerade deshalb hätte ich sensibler formulieren müssen. Aber das macht mich nicht zum Antisemiten, wie er das umframen will. Der will quasi meine gesamte Arbeit und die Arbeit des Instituts durch ein aus dem Kontext gerissenen Kommentar diskreditieren. So als ob ich am Abend mir gedacht habe, jetzt muss ich aber mal der Welt erklären, dass Soros, der Jude, ein Parasit ist. So stellt er das dar. Und das ist so nicht gewesen.
Ein anderer Vorwurf ist zum Beispiel auch gewesen, dass die Darstellung des Zera-Instituts sei ja vollkommen unbekannt gewesen und habe ohne inhaltliche Prüfung eine sechsstellige Summe erhalten. Jetzt, das ist mir natürlich, wir haben vorhin drüber geredet, das ist jetzt 7 Monate. Wie stellt sich das denn aus Ihrer Sicht einfach dar?
Also ich würde die Logik drehen. Es ist nahezu absurd zu behaupten, dass der Staat eine sechsstellige Summe ohne Prüfung vergibt. Das klappt doch, also ich finde das schon so haarsträubend, dass es irgendjemand überhaupt glaubt. Es gibt Projektanträge, Kostenpläne, Zweckbindungen, Zwischen- und Verwendungsnachweise. Unbekannt heißt in diesem Kontext nicht existent, sondern nicht in der gewohnten Landschaft verortet. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Weil Antisemitismus auch im linksextremen und islamistischen Milieu thematisiert, bewegt sich nicht im bequemen Konsens. Aber Prävention darf nicht nach, sich nicht nach politischer Bequemlichkeit richten, finde ich. Und neu heißt nicht unqualifiziert. Unbequem heißt nicht unseriös, das will ich sagen. Und das ist das, was die halt framen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist wirklich, das, jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich staunen.
Ja, das ist dieser Kontext der Einordnung, der eigentlich auch fehlt. Das ist journalistisch nicht sauber gearbeitet, das muss man halt auch sagen, weil es ja auch nicht um eine Nachricht ging, sondern um einen vertiefenden Artikel. Aber wir können gerne kurz über das Zitat oder über Ihren Tweet sprechen. Und zwar ging es um den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Da wird Ihnen zugeschrieben, Sie hätten eine Verschwörungstheorie verbreitet und den Täter ohne Belege zu einem Islamisten umgedeutet. Was war denn die tatsächliche Aussage?
Ich habe eine Analyse, die auf öffentlich zugänglichen arabischsprachigen Äußerungen des Täters basierte, habe ich gepostet. Und diese Äußerung, also es waren nicht nur diese Tweets, sondern auch Aussagen ex-muslimischer Betroffene, mit denen habe ich dann auch auf Twitter kommuniziert. Ich habe Screenshots von ihren eigenen Tweets ja auch in einem Substack-Artikel, wo ich all diese Tweets auch von Taleb selber noch chronologisch aufgelistet hatte, quasi veröffentlicht und dokumentiert und sämtliche Quellen dokumentiert und so weiter. Also Schlussfolgerungen können und sollen inhaltlich überprüft und diskutiert werden. Ich verstehe nicht, warum meine Analyse, die kann ja falsch sein oder richtig sein, aber warum sie jetzt eine Verschwörungstheorie sein soll. Es basiert ja jetzt nicht auf irgendeine Idee. Es basiert ja wirklich auf Fakten und Daten, die ich aber so ausgewertet habe. Und es wird jetzt auch wieder so geframed. Also wer sich dafür interessiert, kann auf meinen Substack gehen. Da ist ein Artikel und da sind all diese Dokumente in diesem Artikel auch veröffentlicht.
Welche Teile Ihrer Arbeit kommen eigentlich in dieser ganzen Kritik gar nicht vor? Was wird immer komplett ausgeblendet? Aktuell werden Sie ja quasi einfach nur als Hasspredigerin geframed, die Geld geklaut hat, kann man ja so sagen, überspitzt. Schon auch ein bisschen seltsam, aber gut.
Also, verloren gehen drei Dinge. Erstens unser methodischer Anspruch, Begriffe, Abgrenzungen, IRA. Zweitens unsere Inhalte und Formate. Drittens meine Biografie als jemand, der Islamismus nicht theoretisch kennt, sondern also aus Erfahrung. Ich habe in Iran gelebt, ich habe den Krieg erlebt, ich bin dort zur Schule gegangen, ich bin als Geflüchtete während des Iran- und Irakkriegs nach Deutschland gekommen. Das heißt, meine Wahrnehmung von Islamismus und Extremismus und von Antisemitismus, ich als jemand, der aus einem Land kommt, wo Antisemitismus zum Staatsdoktrin gehört, ist fundiert und ist sehr wichtig, ist ein wichtiger Teil, den man nicht ausblenden kann, wenn man mich einordnen möchte. Also stattdessen wird alles personalisiert, moralisiert und parteipolitisch gerahmt. Es ist einfach nicht fair.
Warum ich das jetzt auch so gesagt habe, es fällt auf jeden Fall auf, dass prinzipiell diese ganzen antisemitismuskritischen Projekte unter Beschuss geraten von einigen Leuten und insbesondere da auch diese Fördergelder in Frage gestellt werden. Auffällig ist es einfach, wenn man da in eine tiefergehende Recherche geht und deswegen finde ich das gerade auch wichtig, das einfach zu thematisieren. Sehen Sie auch irgendwelche politischen Manöver oder Motive hinter der Kritik? Also insbesondere auch in diesem Kontext der Berliner Förderdebatte, um die es dabei auch geht, mit der CDU-Nähe, also Ihrer CDU-Nähe?
Also es ist ganz klar ein Wahlkampf auf dem Rücken der Projekte gegen Antisemitismus. Einmal das. Und zweitens ist es, es gibt Strukturen und Institutionen, gefestigte, über Jahre gefestigte Strukturen, die eine andere Vorstellung von Antisemitismusbekämpfung haben. Es geht auch um die Frage, wer bestimmt, was Antisemitismus ist? Wer bestimmt, was die richtigen Methoden sind und so weiter? Es ist wirklich ein Machtkampf. Und ich glaube, ich bin da in zwischen den Fronten auch geraten, oder wir alle, also die Projekte sind jetzt in so einem in einer Zeit kurz vor Wahlkampf, als es entstanden, als wir die Bewilligung bekommen haben, und jetzt ist ja der Sturm ziemlich heftig, weil wir ja jetzt auf die Wahlen zugehen. Und von dem, was ich bisher beobachtet habe, sind hauptsächlich die Grünen. Es ist der linke Flügel der Grünen, der uns hier gnadenlos anvisiert.
Gab es jetzt schon irgendwelche konkreten Folgen dieser Vorwürfe für das Institut selbst, für Kooperationen, Expertenrat, laufende Förderungen?
Ja, nicht wirklich. Also das wird sich jetzt zeigen. Also solche Kampagnen wirken wie Nebelgranaten. Sie kosten Zeit, Geld, Nerven, ja, aber sollen abschrecken. Manche kooperieren leiser, manche warten ab. Das ist genau der Kollateralschaden, den die beabsichtigen. Präventionsarbeit wird sabotiert, ohne sie offen verbieten zu müssen. Das ist das, was gerade passiert.
Am 27. Februar ist ja auch der Untersuchungsausschuss angedacht. Morgen? Morgen. Mhm. Was genau erwarten Sie von der Sitzung?
Ich erwarte, dass Verfahren und Verantwortlichkeiten geklärt werden und dass Transparenz nicht als politisches Theater genutzt wird, sondern als Instrument, um Förderung fair, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Das ist aber, glaube ich, eine Illusion.
Welche Form von Transparenz- und Kontrollmechanismen bei Fördermitteln sind denn grundsätzlich auf jeden Fall notwendig und auch nachweisbar?
Also Transparenz darf nicht selektiv sein. Es bringt nichts, einzelne Projekte öffentlich zu zerlegen, während andere mit ideologischer Schieflage durchgewunken werden. Kontrolle muss prozedural sein. Kriterien, Nachweise, Auditierbarkeit, dann verliert die Debatte ihren vergifteten Charakter.
Es sind jetzt irgendwie aktuell schon laufende Projekte von Ihnen betroffen, irgendwelche Veranstaltungen, oder gab es jetzt tatsächlich erstmal nur diese laute Mediendebatte?
Es gab jetzt erstmal, Gott sei Dank, bisher nur diese laute Mediendebatte. Wir arbeiten natürlich unermüdlich weiter und versuchen uns von diesem ganzen Neues nicht beirren zu lassen, weil das ist genau das, was die wollen. Auch das werden wir, denen gefallen werden wir denen nicht tun.
Welche Folgen, glauben Sie denn, haben diese öffentlichen Vorwürfe, auch zum Beispiel der Vorwurf gegen zwei Mitarbeiterinnen, die im Studium vielleicht andere Jobs hatten, die jetzt einfach komplett verkürzt aufgegriffen wurden? Das hat ja mehrere Folgen. Einmal die sachliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus, einmal aber auch das Institut, aber einmal auch die Personen selbst.
Ja, das ist also da wurden ja auch Persönlichkeitsrechte mit den Füßen getreten. Das war denen alles egal. Der Hannes Schrader, ich sollte eigentlich unwichtig, ihn so überhaupt beim Namen zu nennen, so ein Junior-Journalist beim Spiegel, der hat ja damals, weil sie nichts gefunden haben, zwei Mitarbeiterinnen, Jüdinnen, Geflüchtete aus der Ukraine, eine Datenanalystin und eine ausgebildete, studierte Journalistin, die bei uns sich um die sozialen Medien kümmert, und eine, die sich Content, also Online-Content für uns auswertet und so weiter, spezialisiert ist auch auf Wikipedia. Die haben die sich rausgepickt. Erst hieß es, die eine ist AI generiert und existiert nicht. Dann haben die aus ihrer Studienzeit Nebentätigkeiten, als die 18 waren oder so, rausgepickt und die zu Haupttätigkeiten skandalisiert und behauptet, die wären ja gar nicht qualifiziert, und die dann bebildert in diesem Artikel mit Namen. Es ist also wirklich, es ist, einfach nur traurig, kann ich nur sagen. Da wird also an Skrupellosigkeit nicht zu übertreffen. Unverschämt. Und der aktuelle Artikel über uns, der sagt ja nichts Neues. Der greift ja nur die Dinge, die der Bugs ja schon gesagt hat, auf und lässt auch aus, der behauptet ja, ist auch eine Unwahrheit, wundert mich aber bei Schrader nicht, dass ich mich zu seiner Frage zu Soros gar nicht geäußert hätte. Es ist eine Lüge. Ich habe geschrieben, dass ich habe darauf hingewiesen, auf meine Stellungnahme auf der Homepage. Wir haben das ganz klar da veröffentlicht. Mhm. Das hat er dann natürlich ignoriert und behauptet, dazu hat sie sich nicht geäußert. Warum? Weil in dieser Äußerung auch er genannt ist und was er mit unseren Mitarbeiterinnen gemacht hat, veranstaltet hat. Das ist halt wirklich, also ich will gar nicht mehr ins Detail gehen. Es ist langweilt. Es ist wirklich, es ist einfach nur noch verrückt. Ich finde es so verrückt. Ich habe sowas, ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe im Leben. Ich glaube, das wird auch, außer man ist Britney Spears oder so, wird man auch, oder Politiker, nur einmal im Leben erleben. Oder gar nicht.
Liebe Zuhörerinnen, Augen auf bei den Texten, die Sie lesen. An dieser Stelle.
Ja.
Frau Damassi, vielen Dank für die klare Einordnung. Und wir hoffen natürlich, dass alles weiter gut geht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen Sie das Gespräch gerne in den sozialen Medien. Weitere Gespräche, Analysen und Hintergründe finden Sie regelmäßig bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmina Remy. Bis zum nächsten MenaTalk.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.